This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ey, Nürnberg, kein Geld für Kokain oder warum den billigen Dreck aus Tschechien ziehen? Dass der Konsum von Alkohol und Drogen als auch die Gewalt eine Art Ausbruch aus dem Alltag der Männer ist und ihnen dazu dient, eine kollektive maskuline Identität herauszubilden.
Psychoaktiv, dein Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Aktuell ist, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, die Europameisterschaft in Deutschland. Und super, dass ihr euch auch darüber hinaus ein bisschen für Themen rund um Fußball interessiert. Denn ich möchte heute mit euch in meinem Podcast über Drogen, Drogenkonsum und Fußballfans sprechen. Für diese Podcast-Folge habe ich neben meiner ausführlichen Recherche auch einige Hintergrundgespräche geführt mit Menschen, die wirklich was mit Fußball zu tun haben. Denn ich möchte hier an dieser Stelle einfach gerne ehrlich sein und offen sein. Ich selbst habe mit Fußball nicht so viel zu tun. Dementsprechend freue ich mich immer riesig, wenn ich Menschen finde, teilweise auch aus der Community, die sich die Zeit nehmen und mir einfach ihre Erfahrungen teilen, die ich dann als Anhaltspunkte nutzen kann, um weiter wissenschaftlich zu recherchieren. Deswegen möchte ich auch gleich schon in der Einleitung mit einem Erfahrungsbericht aus der Zuhörerschaft starten. Wir bleiben übrigens bei den KI-eingesprochenen Erfahrungsberichten. Das hatten wir in einer der letzten Folgen mal abgestimmt und auch auf Instagram abgestimmt und den meisten hat es gefallen. Wer also die KI-Stimmen cringe findet, jeder hat ja irgendwie andere Bedürfnisse bzw. einen anderen Geschmack, spart euch die Beschwerde und überspringt es einfach. Die Erfahrungsberichte sind immer ein Extra, aber nicht inhaltstragend. Und an dieser Stelle wirklich ein herzliches Dank an die ganze Community, die Veränderungen in meinem Podcast immer mitdiskutiert. Denn am Ende möchte ich einen Podcast gestalten, der euch auch gefällt und euch weiterbringt. Aber klar, am Ende kann man es nicht jedem recht machen. Da muss man eben Kompromisse finden. Aber genug dazu, lasst uns jetzt erstmal in den ersten Erfahrungsbericht reinhören, der uns schon mal ein bisschen in Stimmung bringt, um was es heute gehen wird.
Seit 25 Jahren gehe ich regelmäßig zum Fußball, sowohl zu Heim- als auch zu Auswärtsspielen. Ich bin keiner aktiven Szene zugehörig, im Block stehen aber seit Jahren ein Kreis von Menschen, die im Kern meine engsten Freunde sind. Im Laufe der Jahre hat sich der Stadionbesuch und der damit verbundene Substanzkonsum gewandelt. Aber abgesehen von nicht mehr so großen Dynamiken und der Frequenz hat sich nicht viel verändert. Fußball ist weit mehr als nur die 90 Minuten Spielzeit. Man trifft sich bereits Stunden vorher, reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Republik. In dieser Zeit ist der Konsum von Bier in rauen Mengen und der ein oder andere Jägermeister eher die Regel als die Ausnahme. Sportzigaretten sind natürlich auch immer am Start. Mit anderen Substanzen habe ich persönlich keine großartigen Berührungspunkte. Allerdings sieht man, besonders bei Auswärtsspielen und in Berührung mit der organisierten Entourage auf Toiletten in Zügen oder Bussen, dass dort ähnliche Dinge passieren wie in Clubs. Hier kommt es nicht selten vor, dass man Zeuge von Konsum wird, der oft diskret, aber doch offensichtlich ist. Besonders interessant ist der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Bei Heimspielen ist der Ablauf oft routinierter und weniger hektisch. Meist auch eingebettet in weitere Aktivitäten. Bei Risikospielen, die mit einem lokalen Glas- und Alkoholverbot gepaart sind, wird meist über die Maße gebechert. Da man mit vollen Bechern ins Stadion kommt und die Ordnungskräfte nicht schauen, ob du Cola oder Rum im Becher hast. Bei Auswärtsspielen hingegen herrscht immer noch eine besondere Stimmung. Die Anreise hat dann einen eigenen Eventcharakter, der auch dementsprechend zelebriert wird.
Also, wie ihr aus dem Beispiel rausgehört habt, soll es heute um den Substanzkonsum in der Fankurve gehen und auch welche Herausforderungen das mit sich bringen kann. In dem Beispiel wurde ja schon einiges angesprochen. Als allererstes natürlich der Alkohol, aber auch Cannabis, also die Sportzigarette und auch der Konsum diverser anderer Substanzen. Und das alles schauen wir uns heute genauer an. Alle meine Quellen findet ihr wie immer auf meiner Website. Dort verlinke ich euch alles auf dem Post, der zu dieser Podcast-Folge passt. Und jetzt starten wir rein. Bevor wir uns den Konsum näher anschauen, müssen wir uns vielleicht erst einmal in der Fankurve orientieren, da man durchaus unterschiedliche Gruppen innerhalb der Fanszene ausmachen kann. Da haben wir als erstes die Fußballkonsumenten. Fußballkonsumenten werden an sich nicht mehr der aktiven Fanszene zugeordnet, sondern sind einfach Menschen, die sich für Fußball interessieren, es schauen, entweder im Fernsehen oder auch ab und zu im Stadion, aber sich nicht aktiv in die Fanszene einbringt. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es am Anfang etwas kontraintuitiv, denn für mich persönlich war ein Fan immer einfach eine Person, die für etwas begeistert ist. Mein Freund zum Beispiel ist schon sein Leben lang Fan einer Mannschaft, schaut viele Spiele im Fernsehen an, geht auch schon mal ins Stadion, aber wirklich, wirklich selten. Und ich hätte ihn spontan als Fan bezeichnet. Kann aber verstehen, wenn es in der Diskrepanz zur aktiven Fanszene nicht so ist. Denn ja, im Vergleich zu den anderen Gruppen, die wir uns gleich anschauen, ist dann Konsument, also Fußballkonsument, doch der genauere Begriff, würde ich sagen. Als nächste Gruppe gibt es die Kuttenfans. Die Kuttenfans zeichnen sich durch ihre Weste oder Jacke, also Kutte, aus, die mit Aufnähern und Stickereien ihres Vereins verziert sind. Kutten kennt man vielleicht in erster Linie eher so aus Motorradclubs, gibt es aber auch im Fußballkontext. Die Kutten der Fans sind dann also mit Logos, Symbolen und Erinnerungen an Auswärtsspielen oder besondere Ereignisse bestickt. Sie repräsentieren eine traditionelle und sehr treue Fankultur, die stolz auf ihre Identität und Geschichte ist. Dann gibt es noch die Allesfahrer. Unter den Allesfahrern versteht man die Fans, die auf wirklich alle Spiele fahren. Sie sind extremst engagiert und investieren viel Zeit und Geld, um bei jeder Gelegenheit ihre Mannschaft zu unterstützen. Dann gibt es die Ultras. Die Ultras sind eine Fangruppierung, die sich sehr mit ihrem Verein und ihrer Mannschaft identifizieren und eben durch Aktionen im Stadion wie Choreografien, Spruchbänder und Gesänge die Mannschaft unterstützen und ihren Verein eben nach außen darstellen wollen. Bei den Ultras handelt es sich eher um eine junge Fangruppe. Die meisten Mitglieder sind so zwischen 16 und 25 und überwiegend männlich. Schätzungsweise soll es so zwischen 5.000 bis 10.000 Ultras in Deutschland geben. Allerdings war die Schätzung, die ich gelesen habe, auch schon aus einer 10 Jahre alten Quelle, die unter anderem auch hervorgehoben hat, dass Ultras die am schnellsten wachsende Jugendsubkultur in Deutschland ist. Also können das auch inzwischen deutlich mehr sein. Die Ultras sind sehr aktiv in der Fanszene verhaftet. Sie bringen sich aktiv in den Verein ein, fordern eine Mitsprache und setzen sich auch kritisch mit Veränderungen und der Kommerzialisierung des Fußballs auseinander. Mitglieder der Ultras können sehr viel positive Erfahrungen aus der Gruppierung für sich ziehen. Und das möchte ich halt an dieser Stelle auch echt betonen, denn heute sprechen wir über viele problemfokussierte Themen, aber man darf halt nicht vergessen, dass die einzelnen Mitglieder aus der Gemeinschaft einfach auch sehr viel gewinnen können. An dieser Stelle möchte ich in einen weiteren Erfahrungsbericht mit euch reinhören. Ich habe dieses Zitat aus der Präsentation SubFan, Einblicke in die Forschung von Professor Dr. Daniel Daimel und Laura Araste-Rutzeri gehalten am 15.08.23 in Köln entnommen. Wie gesagt, alle Quellen findet ihr auch auf der Website.
Weil der Verein an sich ist dann doch schon erstmal heilig oder wird auf eine höhere Stufe gestellt. Es geht dann um die Farben so des Vereins, um den Verein selber und vor allem auch um die Stadt so, das zu repräsentieren, das hängt schon zusammen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, genau immer das, was sportlich ist oder wie viel die heute verlieren, stand für mich nicht immer an erster Stelle, sondern dass der Verein an sich nicht durch den Dreck gezogen wird.
Und dann gibt es noch die Hooligans. Die Hooligans finden ihre Ursprünge in den 1980ern. Und auch hier handelt es sich um eine Gruppe, die überwiegend männlich ist. Bei den Hooligans steht die körperliche Auseinandersetzung mit den Anhängern gegnerischen Teams im Vordergrund und nicht das Fußballspiel an sich. Dafür wird durchaus auch trainiert, zum Beispiel indem man MMA, also Mixed Martial Arts, trainiert. Die Auseinandersetzungen geschehen unabhängig vom Verlauf des Spiels. Und da diese Kämpfe seit den 1990er Jahren mit Stadionverboten bestraft werden, werden diese inzwischen an sogenannten Trittorten organisiert. Hooligans können teilweise offen für rechtsradikale Ideologien und der rechtsextremen Szene sein. Das wird später noch einmal relevant, das schauen wir uns noch mal ein bisschen, wirklich nur ein bisschen näher an. Man darf die Fanszene aber nicht als strikt getrennt sehen. Also dass man sagt, okay, das sind jetzt diese festen Gruppen und die teilen sich ganz genau in der Kurve auf. Sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Verein mehrere Ultragruppen hat. Oder dass sich mal Fans aus anderen Gruppierungen mal den Ultras anschließen oder mal den Hooligans anschließen für Auseinandersetzungen oder andere Aktionen. Also man darf das jetzt halt nicht als stringentes Gruppenkonzept verstehen, sondern es ist eher eine Orientierung, welche verschiedenen Gruppierungen man durchaus innerhalb der Fanszene ausmachen kann. Bevor wir uns gleich die illegalisierten Substanzen anschauen, möchte ich ein eigenes Kapitel natürlich dem Alkohol widmen. Ich werde das Thema nur anreißen, weil man hier sofort in die Absurdität der Werbemöglichkeit von Alkoholmarken in Deutschland einsteigen könnte, aber das sprengt für heute einfach den absoluten Rahmen. Grundlegend ist aber wichtig zu wissen, dass Deutschland im europäischen Vergleich echt schlecht abschneidet, was die Begrenzung von Werbemöglichkeiten der Alkoholindustrie angeht. Obwohl in Studien aus anderen Ländern gezeigt werden konnte, dass Werbeverbote und Steuererhöhungen wirksame Maßnahmen der Verhältnisprävention sind, um eben den nationalen Alkoholkonsum zu senken, also Werbeverbote im Sinne einer gesundheitsorientierten Regulation von psychoaktiven legalen Substanzen, macht Sinn. Es gab schon ab und zu sehr zaghafte Bemühungen in Deutschland, das Werbe- und somit auch das Sponsoring-Verbot in Deutschland einzuschränken. Aber es ist halt auch einfach echt absurd, gegen welche harte Lobby es hier anzukommen gilt. Übrigens möchte ich auch unbedingt über dieses Thema eine Podcast-Folge machen und suche dafür jemanden, der sich schon sehr genau mit der Alkohollobby auseinandergesetzt hat, zum Beispiel in einer Masterarbeit. Also meldet euch hier gerne bei mir. Bin nämlich schon ein bisschen länger auf der Suche. Aber jetzt zum Thema. Fußball und vor allem der Bierkonsum gehen seit jeher in Deutschland Hand in Hand. Aber natürlich auch international, aber heute wollen wir uns mal hauptsächlich auf Deutschland konzentrieren. Im Prinzip hat jedes Fußballteam der ersten und zweiten Liga einen Biersponsor. Das Sponsoring von Sportveranstaltungen ist für die Alkoholindustrie natürlich klasse. Sie verbinden nämlich damit ihre Marke mit einer gesunden Verhaltensweise, dem Sport. Dass Sport ausüben und Alkohol konsumieren eine absolut ungesunde Mischung ist und Alkoholkonsum keinen gesundheitsfördernden Charakter einnehmen kann, muss ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Falls euch das näher interessiert, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht und zwar kann ein Glas Wein nicht doch gesund sein? Das ist Folge 64, da könnt ihr gerne mal reinhören. Die Biermarken nutzen aber außerdem auch noch die emotionale Bindung der Fans an ihre Vereine, um eben ihre eigene Marke zu stärken und sie im besten Falle eben auch an die Biermarke zu binden. Also, dass man die Bindung an den Verein nutzt, um sie auch an die Biermarke zu binden. Das Sponsoring von Teams ist für Biermarken aber auch deswegen besonders spannend, da sie an sich das Geld für ein Sponsoring im Stadion direkt wieder reinholen können, da ja im Stadion selbst Bier in rauen Massen konsumiert wird. Das heißt, wenn sie sozusagen die Spiele sponsern und im Stadion ihr Bier ausgeschenkt wird, holen sie sich ja die Kohle für das Sponsoring im Prinzip schon wieder rein. Das ist natürlich was anderes, wenn zum Beispiel eine Biermarke ein Event oder eine Mannschaft sponsert, wo Bier eben keine enorm große Rolle spielt. Da ist der Weg zum Konsum einfach ein längerer, während im Stadion der Zapfhahn schon glüht, wenn man so möchte. Ein sehr extremes Beispiel ist wohl die Arena von Schalke 04. Hier heißt die Arena nicht nur nach der Biermarke, sie ist auch bestens ausgestattet mit ihrer Bierzufuhr. Sie besitzt nämlich eine 5000 Meter Bierpipeline und in den Arena-Katakomben können 52.000 Liter Bier gelagert werden. Über diese Pipeline kann dann die komplette Arena mit kühlem Bier versorgt werden. Denn wie heißt es so schön auf der Website, was wäre Fußball ohne Bier? Für viele nur halb so schön. In anderen Ländern ist übrigens der Bierkonsum teilweise in Fußballstadien schon eingeschränkt, bis hin zu kompletten Alkoholverboten in Stadien. Dies hat nicht nur gesundheitsfürsorgliche Gründe im Sinne von, die Menschen sollen weniger Alkohol trinken, sondern auch schlichtweg den Grund, Aggressionen im Fußballumfeld zu reduzieren, da in zahlreichen Studien immer wieder gezeigt werden konnte, dass eben der hohe Alkoholkonsum mit einem gesteigerten Aggressionsverhalten zusammenhängt. Das Problem, was daraus entsteht, ist, dass der Umkreis Fußball zu einem extremst konsumfördernden Umfeld wird. Und da müssen wir gar nicht nur auf die Profiliga schauen, das ist im Amateursport genauso. Und da ja auch viele Kinder oder junge Menschen schon sehr früh mit dem Fußball anfangen, werden sie auch sehr früh zum Thema Bier hingeführt, auch wenn sie vielleicht selbst nicht trinken. Das heißt, die Eltern, die am Wochenende dem Kind zuschauen und ja auf der Bank schon ihr erstes Bier trinken. Also diese Verknüpfung Bier und Sport passiert da schon relativ früh. Hierzu gibt es eine sehr spannende Längsschnittstudie von Wolf-Dieter Brettschneider und Erin Gerlacht von 2013 namens Aufwachsen im Sport. Und hier wurden Kinder ab der 3. Klasse über 10 Jahre begleitet. Also Längsschnittstudie bedeutet immer, dass Menschen sehr lange begleitet werden. Und da hat sich eben gezeigt, dass in den Sportvereinen Kinder bezüglich des Alkoholkonsums negativ sozialisiert werden. Also dass der Konsum deutlich erhöht ist aufgrund des Sportvereins und dass der Sportverein diesen auch stabilisiert. Denn man konnte feststellen, dass nach dem Austritt aus dem Sportverein der Konsum wieder gesunken ist. Hier ging es allgemein um Sportvereine. Dass Fußball jedoch besonders mit Alkohol assoziiert ist, ist allgemein bekannt und kennt ihr vielleicht auch teilweise aus persönlichen Erfahrungen. Ist auf jeden Fall bei mir so, dass ich die Dorffußballvereine, die ich kenne, da wurde immer extremst stark getrunken, sei es so nach dem Spiel mal gemeinsam noch einen Kasten zu killen, was auch immer. Ich selbst war im Tanzverein und im Kunstradverein. In beiden hat Alkohol überhaupt keine Rolle gespielt. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Erfahrung. Und was eben auch noch ein Aspekt ist, den man dabei nicht vergessen kann, dass Fußball dadurch sehr exklusiv für Alkoholkonsumierende wird. Denn Menschen, die tatsächlich ein Problem mit Alkohol entwickeln, für die ist das Fußballschauen, was ja eigentlich eine Sportveranstaltung sein soll, häufig kein sicherer Raum mehr. Dass sie sich zu sehr dem Alkohol verleitet fühlen und sich erstmal gewissermaßen stabilisieren müssen, um überhaupt mal wieder ins Stadion zurück zu können, weil eben dort so massiv konsumiert wird. Und ja, das ist einfach, ich finde es einfach schade und da müsste man vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob man nicht nüchterne Räume innerhalb des Stadions schaffen kann. So viel aber erstmal zum Thema Alkohol. Mir war das einfach nochmal wichtig, das vorab zu betonen, bevor wir uns jetzt illegalisierte Substanzen anschauen. Und dann kommt ja hier gerne die Reaktion, also nicht von euch, aber ich kenne das halt eben aus den Medien, wenn nur darauf geschaut wird, oh nein, im Stadion wird gekokst, das ist ja besonders schlimm. Und deswegen möchte ich einfach an dieser Stelle betonen, dass der Alkoholkonsum im Fußballkontext einer der größten gesundheitsbezogenen Herausforderungen in diesem Kontext sind. Und mit diesen Worten schauen wir uns jetzt auch die anderen Substanzen an.
Werbung.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, whenever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Der Konsum von illegalisierten Substanzen im Fußball-Fan-Kontext ist in Deutschland, aber auch international nur sehr wenig erforscht. Viele meiner Informationen kommen daher aus der deutschen Forschung von Daniel Daimel, Marius Künzel, Philipp Lessel, Thorsten Köhler namens Gewalt, Delinquenz und Substanzkonsum von deutschen Fußballfans. Ergebnisse einer quantitativen Erhebung. Wie gesagt, Link findet ihr auf der Website. Hier wurde in einer Online-Befragung 783 Fans zu ihrem Konsum in den letzten 30 Tagen befragt. Der Großteil gab hier die legalen Substanzen an, und zwar 89% Alkohol und 53% Nikotin. Und ja, jetzt kommt ja unser Themenfokus illegalisierte Substanzen. Da gaben 30% an, Cannabis zu konsumieren, 13% Kokain, 10% Amphetamin, also Speed, PEP, 6% Ecstasy, 1,4% Ketamin, 1,4% Steroide und 1,1% Methamphetamin. Also das erstmal so zur Orientierung. Cannabis, Kokain, Amphetamin, Ecstasy, Ketamin, Steroide und Methamphetamin scheinen eine Rolle zu spielen. Es wurde auch fangruppierungstypisch geschaut und da kam eben raus, dass von den 40 Hooligans, die in diesem Sample dabei waren, 37,5 angegeben haben, in den letzten 30 Tagen illegalisierte Substanzen konsumiert zu haben, und von den 315 Ultras 13%. Also man hat gesehen, dass in den Gruppen der Ultras und der Hooligans der Konsum erhöht war bzw. prozentuell höher war als in den anderen Gruppen. Der Konsum von Methamphetamin ist nicht in ganz Deutschland verbreitet, sondern ist auch in der Fußballszene, genauso wie es in Deutschland ist, eher im Südosten verteilt. Die Methamphetamin-Folge ist übrigens Folge 8, falls ihr mehr zu diesem Thema wissen möchtet. Außerdem ist bekannt, dass in der Hooligan-Szene durchaus auch Opioide wie Tilidin eine Rolle spielen, da diese bei Kämpfen eben den Schmerz unterdrücken können. Wer jetzt aber an dieser Stelle denkt, der Konsum findet nur ganz versteckt statt, der hat sich allerdings geschnitten. Mir ist schon vor ein paar Jahren in Frankfurt ein Sticker der Eintracht aufgefallen, auf dem man einen jungen Mann sieht, der relativ offensichtlich irgendwas durch die Nase zieht mit der fetten Aufschrift: Wir ziehen euch alle weg. Ich habe sogar noch ein Foto auf meinem Handy davon. Ich packe das mal in den Instagram-Post zu dieser Folge. Aber für wen das zu unauffällig ist, ich habe da ja ein Auge dafür, mir fällt sowas immer sofort auf, kann sich ja einfach mal ein paar Spruchbanner anschauen, die öffentlich in Stadien gezeigt werden. So zeigen Fans von St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg ein Banner mit der Aufschrift Crystal Kindlesmarkt. Also Crystal für Crystal Meth, wem das nicht klar ist. Oder die Desperados Dortmund beim Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FC Nürnberg wurden Spruchbanner mit der Aufschrift Ey Nürnberg, kein Geld für Kokain oder warum den billigen Dreck aus Tschechien ziehen, gezeigt. Und eines habe ich noch, beim Hin- und Rückspiel vom 1. FC Köln gegen Dynamo Dresden zeigen die Ultras Dynamo im Hinspiel Don't Meth with Cologne, wir rotzen euch weg. Und Köln antwortet im Rückspiel mit Legt die Meth-Latte nicht so hoch, ihr Rotznasen. Es ist also nicht nur ein offenes Geheimnis, dass Stimulantien aller Art im Fußballkontext eine Rolle spielen, man merkt auch einen gewissen Klassizismus bezüglich, welche Droge man konsumiert. Also man nutzt, wie man hier an den Spruchbannern auch merkt, zum Beispiel Methamphetamin, um die anderen abzuwerten. Das haben wir aber auch in anderen Drogenszenen außerhalb der Fankurve, dass manche Konsumierende sich untereinander abwerten aufgrund der Substanz oder der Konsumart, um den eigenen Konsum aufzuwerten und sich im Konsum wohler zu fühlen. In einem meiner Vorgespräche wurde ich allerdings auch darauf hingewiesen, dass es unter den Hooligans durchaus auch Anhänger der Straight-Edge-Bewegung gibt. Für diejenigen, die das kein Begriff ist, hier vielleicht eine kurze Erklärung. Die Straight-Edge-Bewegung ist eine Subkultur, die in den frühen 1980er Jahren innerhalb der Punk- und Hardcore-Szenen entstanden ist und den Verzicht auf Alkohol, Tabak und andere Drogen propagiert, also absolute Nüchternheit. Manche Anhänger setzen sich inzwischen aber auch für den Vegetarismus oder auch Veganismus ein und betonen hier einen sehr gesunden und positiven Lebensstil. Einige Mitglieder praktizieren auch sexuelle Abstinenz oder lehnen promiskuitive Verhaltensweisen ab. So der Wert der Selbstkontrolle ist in dem Kontext einfach sehr wichtig. Die Bewegung wurde durch die Band Minor Threat und ihrem Song Straight Edge bekannt, der eben die Ideale der Bewegung zusammenfasst. So, und ich habe versucht, diese Aussage zu recherchieren und hatte damit so meine Probleme und bin eigentlich nur auf Weißartikel gestoßen und andere Artikel, deren Wahrheitsgehalt ich einfach nicht prüfen kann und ich auch nicht weiß, wie vertrauenswürdig diese Quellen sind. Aber trotz allem drei Sätze dazu, wir wollen da überhaupt nicht zu tief einsteigen bei der Studienlage, bei der nicht vorhandenen Studienlage, bei der Quellenlage. Und zwar war die Verbindung, die ich zwischen Hooligans und Straight Edge aus diesen Artikeln gezogen habe, dass diese sich wohl irgendwo bei MMA, also Mixed Martial Arts, und der rechten Hooligan-Szene treffen. Anscheinend gibt es einen Anteil an Neonazis, die eben auch Straight Edge leben. Und wir haben ja auch schon gehört, dass es einen Teil der Hooligan-Szene gibt, die eben rechten Gesinnungen offen stehen. Und wir haben eben in beiden Szenen, also Neonazis und Hooligans, eine Affinität zu MMA, also zu der Kampfkunst. Und Straight Edge verbessert natürlich auch die Leistung im Kampfsport, also die Nüchternheit verbessert die Leistung im Kampfsport. Es sei denn, man dopt sich natürlich, aber wenn man grundlegend nüchtern lebt und jetzt halt von Doping absieht, hat man eben eine bessere Leistung im Kampfsport. Und dass auf dieser Grundlage eben auch die Interesse für diesen nüchternen Lebensstil kommt. So, das sind die Schlüsse, die ich daraus gezogen habe. Aber wie gesagt, es war nachprüftechnisch nicht so einfach. Ich glaube, was wir uns daraus nehmen können, Hintergründe hin oder her, kurz, dass nicht immer konsumiert wird und dass es anscheinend auch eben in diesen Szenen Menschen gibt, die sich bewusst komplett gegen den Konsum entscheiden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir vielleicht daraus mitnehmen. Und den Rest, vielleicht kommt da irgendwann mal mehr Erkenntnisse, die man dann auch besser darstellen kann, raus. Genau. So viel zum Thema Konsum. Und jetzt müssen wir uns noch ein Thema anschauen. Denn das Thema Gewalt ist in dieser Folge ja schon häufiger aufgeploppt. Und jetzt wollen wir in diesem Kapitel uns diesem Thema nochmal genauer widmen. Denn im Prinzip ist dieses Gewaltthema genau das Thema, was in der Forschung immer angeschaut wird. Also Thema Konsum und Fußball wird im Prinzip immer in Verbindung mit Gewalt betrachtet und Aggression betrachtet. Und deswegen schauen wir uns das auch nochmal an. Die meiste Forschung, die ich dazu gefunden habe, kommt tatsächlich aus Großbritannien. Die haben auch erstmal grundlegend festgestellt, dass der Konsum von Alkohol und Drogen als auch die Gewalt eine Art Ausbruch aus dem Alltag der Männer ist und ihnen dazu dient, eine kollektive maskuline Identität herauszubilden. Also dass das so ein bisschen der Hintergrund ist, warum Gewalt und Konsum überhaupt im Fußballkontext so eine Rolle spielt. Ich war vor 2 Jahren in Zürich auf einer Konferenz und da hat Martha Newson ihre Forschung zu Kokainkonsum und Fußball vorgestellt. Mir ist der Vortrag einfach deswegen auch so hängen geblieben, weil er teilweise echt amüsant war. Ich meine, wissenschaftliche Vorträge müssen halt nicht immer trocken sein. Naja, sie hat auf jeden Fall zu Kokain und Gewalt im Fußballkontext geforscht und dabei festgestellt, dass der Konsum von Kokain alleine nicht reicht, um eine erhöhte Gewalt festzumachen. Lediglich eine erhöhte Bereitschaft, jemanden zu beleidigen, konnte wohl mit dem Konsum von Kokain in eine signifikante Verbindung gebracht werden. Was sie als Gewaltindikator wirklich herausgearbeitet hat, ist die Identity Fusion. Ich habe dafür leider keine gute deutsche Übersetzung gefunden, aber Identity Fusion ist ein psychologisches Konstrukt der Sozialpsychologie, das eben das Einssein mit einer Gruppe und eine hohe Identifikation mit der Gruppe beschreibt. Also im Prinzip das, was wir eben auch bei Ultras oder Hooligans vorliegen haben. Und genau an dieser Stelle wird es spannend. Sie fand raus, dass eine hohe Identity Fusion plus Kokain zu einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit für Aggression gegen die Gegner führt. Warum finde ich das so wichtig? Ganz einfach. Drogenkonsum per se wird so gerne zum Sündenbock gemacht, einfach als ja, einfaches Erklärungsmodell für viele Problemlagen herangezogen. Im Sinne von, klar ist Koks und Meth dran schuld, wenn sich irgendwelche Leute auf die Fresse hauen. Aber das ist und bleibt halt häufig zu kurz gedacht. Es hat meistens mehr Einflussfaktoren und deswegen finde ich Studien, die genau sowas auch betonen, immer sehr wichtig auch hier zu nennen, damit man eben auch die Komplexität des Themas versteht. Aber auch wichtig, Konsum bedeutet halt auch nicht immer erhöhtes Aggressionspotenzial. Da gab es zum Beispiel eine qualitative Studie, da haben schwedische Fans erzählt, dass sie in erheblichen Mengen Alkohol konsumieren, das Kokain dazu nutzen, aber eine gewisse Kontrolle zu behalten, weil sie eben nicht weiter negativ auffallen wollen. Ich meine, Kokain hilft halt auch, einen Alkoholrausch zu unterdrücken und einigermaßen klar zu bleiben und mehr trinken zu können. Und in dem Rahmen dieser schwedischen Fans, die hatten eben überhaupt kein Interesse an handgreiflichen Auseinandersetzungen. Also es gibt eben auch Gegenbeispiele. Auch in der deutschen Studie sieht man, dass bei den Ultras und den Hooligans, die wahrscheinlich auch die höchste Identity Fusion bezüglich ihrer Teams und ihrer Gruppe haben, auch der Substanzkonsum und die Gewalttaten deutlich erhöht sind. Also das bestätigt sich so auch in der deutschen Studie. Allerdings wurden in der deutschen Studie auch noch weitere Merkmale herausgearbeitet, bei denen die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass Gewalt ausgeübt war. Und zwar haben wir da einmal die 30-Tage-Prävalenz von illegalisierten Substanzen, also ob man in den letzten 30 Tagen illegalisierte Substanzen konsumiert hat. Man hat aber auch einen Hauptschulabschluss bzw. ein niedriges Bildungsniveau. Achtung, da finde ich das super wichtig zu erwähnen, dass der Stichprobenanteil von Menschen mit einem Hauptschulabschluss nicht sehr hoch war. 552 der 786 Befragten hatten Abitur oder eine Hochschulreife und gerade einmal 55 einen Hauptschulabschluss. Also wirklich nur ein geringer Anteil, wenn man sich so das gesamte Sample anschaut. Ein weiteres Merkmal ist die Gewalterfahrung als Opfer, also wenn man selbst schon mal Opfer war, außerhalb des Fußballkontextes und auch die allgemein erhöhten Aggressionswerte, was irgendwie logisch ist. Ein weiterer Aspekt ist noch, wenn man allgemein eher eine psychisch labile Person ist. Also diese Faktoren wurden in dem Fragebogen mitgemessen. Es gibt aber auch Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit, Gewalt auszuüben, verringert. Zum Beispiel, wenn man eine stärkere, ausgeprägte soziale Verträglichkeit hat oder wenn man allgemein das Persönlichkeitsmerkmal einer allgemeinen Offenheit erfüllt. Wie gesagt, das wurde eben mitgemessen in einem Fragebogen. Das sind diese Merkmale der Big Five, die Persönlichkeitsmerkmale der Big Five. Ich schaue mal, ob ich da den Persönlichkeitstest für euch finde und dann haue ich den euch mal in die Shownotes. Ihr merkt also, das Thema ist grundlegend sehr komplex. Wir haben jetzt fast eine knappe Stunde darüber gesprochen und wir haben uns gerade mal eine Übersicht verschafft. Und ich fände es mega geil, wenn man ja, dem Thema Fanszene im Rahmen von Fußball einfach mehr Aufmerksamkeit schenkt und auch einfach mehr Forschung reinsteckt. Denn was halt zum Beispiel auch in der Fanstudie in Deutschland deutlich wurde, dass 42,8% der Befragten einen erhöhten Hilfebedarf angegeben haben. Zum Beispiel in Themen wie psychische Probleme, Konflikte in der Partnerschaft oder Familie, Probleme in der Schule oder der Arbeit, justizielle Konflikte, Schulden oder körperliche Probleme. Substanzkonsum stand da eher nicht so weit oben in der Liste, das haben nur 4,1% angegeben. Aber auch hier gilt es ja, es muss ja auch nicht immer ausstiegsorientiert sein, sondern auch einfach, wie kann Safer Use in der aktiven Fanszene ausgebaut werden? Es gibt ja schon Fanprojekte, bei denen sich Sozialarbeiter um die Fans kümmern. Hier wird sich allerdings vor allem auf Jugendliche konzentriert, beziehungsweise beruhen Fanprojekte auf dem 8. Buch des Sozialgesetzbuches der Kinder- und Jugendarbeit. Sie haben also den Auftrag, Jugendliche und junge Erwachsenenfans eine positive Lebensorientierung zu geben und Gewaltphänomenen und politischen Extremismus präventiv entgegenzuwirken. So, das Hauptziel ist im Prinzip die Stärkung eines positiven Selbstbildes junger Menschen und einer kreativen, vielfältigen Fankultur. Das habe ich aus der Seite der Koordinationsstellen für Fanprojekte entnommen. Allerdings frage ich mich an der Stelle schon, wie sehr den Menschen ein Angebot gemacht werden, die eben nicht mehr in diese Altersgruppe passen, die sich sehr stark mit dem Verein verbunden fühlen und ja eigene Bedarfe mitbringen, die direkt oder indirekt mit dem Fan-Dasein zusammenhängen. Ich persönlich sehe da auch echt eine große Chance, genau in diesem Rahmen etwas für die Männergesundheit zu machen. Ein weiterer Aspekt wäre, sich zu fragen, ob man nicht auch nüchterne Räume für nüchterne Fußballfans und Familien einräumt. Also ein geschützter Raum fände ich schon sehr sinnvoll im Rahmen von Fußballspielen. Und ein Thema, was eben auch bei der Forschung sehr häufig unter den Tisch fällt, weil eben Frauen deutlich weniger in der aktiven Fanszene vertreten sind, ist aber das Thema Frauen in der Fanszene. Also auch hier ist die Frage, gibt es hier besondere Bedarfe, die es zu adressieren gibt? Denn nur weil es eine sehr männlich geprägte Szene ist, dürfen Frauen natürlich nicht vergessen werden. Aber ich meine, was denkt ihr? Sind die Bedürfnisse der Fans wirklich Vereinssache? Oder sollen sie einfach die anderen Sozialstrukturen nutzen, wie alle anderen auch? Also Drogenberatungsstellen oder psychische Beratungsstellen oder. Ich meine, die Frage kann man ja auch ganz allgemein stellen, wo die Verantwortung liegt. Ich habe zum Beispiel in Deutschland im Verein getanzt und in meiner Gruppe war sehr offensichtlich eine Person mit einer Essstörung. Und das ist einfach mal, um das in einen anderen Kontext zu setzen. Wie viel Verantwortung liegt dann beim Tanzverein, sich darum zu kümmern? Welche Richtlinien brauchen die? Wie sehr muss sich ein Verein um seine Mitglieder kümmern? Und wo sind auch die Grenzen? Darüber können wir gerne mal diskutieren, würde mich mal eure Meinung interessieren. Und nachdem wir jetzt auch sehr viel kritisch gesprochen haben, möchte ich die Folge gerne mit einem positiven Zitat aus der deutschen Studie beenden. Denn ich meine, bei allem darf man halt einfach nicht vergessen, was Menschen in der aktiven Fanszene auch gewinnen. Und dem möchte ich einfach gerne nochmal ein bisschen Raum geben.
Das hat mich auch immer sehr erfüllt und hat mich sehr stolz gemacht, wenn man die eigenen Ideen umsetzen kann. Das hat halt so eine sehr, sehr kreative Komponente zu sagen, boah, ich habe da eine Idee und dann kannst du das auf einmal da umsetzen. Das ist ja auch so, du hast eine Aufkleberidee, dann machst du den Aufkleber. Du kannst dich bei den Ultras in so vielen Bereichen ausleben. Also ich war auch näher, ich habe auch Fahnen genäht. Du kannst da nähen, du kannst da Fahnen malen, du kannst da Choreografien planen, du kannst die durchführen. Auch handwerklich gibt es dabei Choreografien was zu tun. Du kannst Videos schneiden, du kannst eine Homepage führen, du kannst Fotos machen. Also es gibt so 1000 Bereiche, um sich auszuleben. So viele Bereiche, die dann vielleicht auch als junger Mensch auch anziehend findest und die cool sind. Und deswegen glaube ich auch, dass das einfach so ein Bereich ist. Auch so ein kleiner autonomer Bereich, wo man sich nochmal ausleben kann.
So, ihr Lieben, das war es mit der heutigen Podcast-Folge passend zur aktuellen Europameisterschaft. Ich freue mich schon sehr. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Wir hatten ja heute wirklich einen Rundumschlag, haben uns angeschaut, wie Fans aufgeteilt sind, die Rolle von Alkohol beleuchtet, alle illegalisierten Drogen angeschaut und wie das alles mit Gewalt zusammenhängt und am Ende, welche Bedarfe sich unter den Fans ergeben. Falls dir mein Podcast gefällt, falls dir meine Arbeit gut gefällt, gibt es jetzt die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen im Rahmen von Psychoaktiv Plus. Psychoaktiv Plus bietet dir erstmal einen werbefreien Feed. Das heißt, es kommt keine Werbung mehr. Außerdem hast du dann Zugriff auf den exklusiven Newsletter und Bonusfolgen. Das alles geht über die Unterstützung über Steady. Ihr findet den Link in den Shownotes. Ich würde mich total freuen, ein paar von euch bei Psychoaktiv Plus begrüßen zu dürfen. Ich finde, da können wir vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Raum schaffen, um über die verschiedenen Themen zu diskutieren, uns auszutauschen, voneinander zu lernen. Ich habe da auf jeden Fall schöne Visionen und freue mich, euch da begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und sonst hören wir uns in 2 Wochen oder wann auch immer wieder in der nächsten Podcast-Folge.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.